Unser Thema ist eine gesunde, lebendige und wachsende Gemeinde. Und ich denke, das ist etwas, was jedes Kind Gottes sich wünscht. Jedes Kind Gottes möchte in so einer Gemeinde daheim sein. Doch Hand aufs Herz, oft entspricht das nicht wirklich der Realität. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir zum Teil die Gemeinden beschreiben würden, in denen wir sind. Wieso nicht? Warum ist es nicht so? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und es ist umso wichtiger auch, dass wir eine Antwort auf diese Frage finden. Und Fakt ist, wie alles im Leben, ist auch die Gemeinde kein Selbstläufer. Es funktioniert nicht einfach von alleine, sondern genau wie im physischen Leben gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass Gesundheit da ist, dass Wachstum da ist, so ist es auch im Geistlichen so, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit geistliches Leben nicht nur gedeiht und heranwächst, sondern da, wo gesundes Leben ist, ist automatisch auch Fortpflanzung. Es entsteht neues Leben. Und diese Prinzipien gelten sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde. Und die Gemeinde ist letztendlich nur so gesund und so lebendig und so im Wachstum begriffen, wie du und ich eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn haben, zu ihm hinwachsen in unserer persönlichen Heiligung und in gesunder Lehre gegründet sind. Denn letztendlich, die Gemeinde besteht aus dir und mir. Wir machen die Gemeinde aus. Und wir wollen heute anhand des ersten Thessalonicher Briefes ein aus meiner Sicht absolut überwältigendes Zeugnis nicht nur betrachten, sondern auch lernen von dem, was wir dort lesen, wie wir da hinkommen können. Was dein und mein Beitrag beziehungsweise unsere Verantwortung ist, welches die Trainingseinheiten sind, die wir wahrzunehmen haben, damit wir dahin kommen, damit diese Wunschgemeinde nicht Wunschgemeinde bleibt, sondern mehr und mehr Wirklichkeit wird, dass sie gesund ist, lebendig und wächst. Lass mich zu Beginn aber noch mal kurz beten. Vater im Himmel, du hast ja die Gemeinde teuer erkauft durch das Blut deines Sohnes und du hast uns berufen in die Nachfolge, um jetzt und hier deine Hände, deine Füße zu sein und an Christi statt zu rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Herr, wenn wir jetzt heute zusammen sind, so bitten wir wie der Psalmist, dass du uns die Augen öffnest für die Wunder in deinem Wort, damit wir erkennen, wie herrlich du bist, wie herrlich die Berufung ist, zu der du uns berufen hast, Herr, und wie wir hinwachsen können zu dir und ein Leben leben, das dich ehrt und dich verherrlicht. Amen. So, nun wird es aber Zeit, dass wir diese Gemeinde ein bisschen genauer kennenlernen, jedoch nicht nur kennenlernen, sondern auch von ihr lernen. Nicht nur einen Eindruck kriegen, damit wir mehr wissen, sondern lernen ist immer erst dann abgeschlossen, wenn es Veränderung bewirkt hat. Wenn ich das, was ich gelernt habe, auch weitergeben kann oder wenn es bei mir im Leben angekommen ist. Und damit eine Gemeinde dieses Zeugnis hat, wie die Gemeinde in Thessalonich, gibt es Voraussetzungen. Es gibt Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und wenn sie erfüllt sind, wenn eine Gemeinde gesund wird, wenn sie lebendig ist, dann wird sie auch wachsen. Sie wird wachsen. Und zwar qualitativ, sprich Heiligung, das ist die Grundvoraussetzung, denn Gott wird nie eine Gemeinde segnen, die nicht persönlich zuallererst in der Heiligung wächst Nur dann wird sie gegen außen hin gesegnet werden und auch quantitativ, anzahlmäßigen Wachstum erleben. Es beginnt letztendlich immer bei mir. Und diejenigen von euch, die Kinder haben, wissen, dass es bei den Kindern eine gute Sache gibt, um sicherzustellen, dass das Kind gesund ist, lebendig und wächst. Es gibt eine sogenannte U1, U2, U3, U4, ich glaube, es geht bis U9. Was macht man da? Man will sicherstellen, dass das Kind sich richtig entwickelt. Dass keine Wachstumsprobleme da sind oder eine Mangelernährung. Manchmal wäre ich froh, wir hätten in der Gemeinde auch das geistliche Äquivalent von einer U1, U2 und U3, um das zu verhindern, wovon der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 5 schreibt, wo er sagt, eigentlich solltet ihr längst Lehrer sein. Aber bei euch muss ich wieder von vorn beginnen, bei den Anfangsgründen, weil ihr keine feste Speise zu euch nehmen könnt, sondern immer noch Milch bedürft, weil ihr nicht geübt seid in diesen Dingen. Möge der Herr uns davor bewahren, zu denen zu gehören oder uns aufwecken, damit wir herauswachsen aus geistlichen Kinderschuhen. Und damit die Gemeinde eben gesund, lebendig ist und wächst, benötigt es, wie angekündigt auch im Programm, drei Dinge. Es braucht die richtige Botschaft, es braucht auch das richtige Rohmaterial und es braucht die richtige Einstellung. Oder man kann auch sagen, das richtige Herz. Bevor wir den Text im Detail studieren, möchte ich, dass wir den Puls dieser Gemeinde ein bisschen mehr spüren. Und eine Sache einfach nochmal ganz klar uns vor Augen führen, dass dieser Wunsch, das Verlangen oder das leidenschaftliche Sehnen hoffentlich nach einer gesunden, lebendigen Gemeinde nicht nur ein guter Wunsch ist, sondern zutiefst biblisch. Zutiefst biblisch. Es ist nämlich, wie wir eingangs schon gehört haben, es ist Jesu Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Er baut sie. Er wird sie bauen. Nichts kann das verhindern. Es ist die Gemeinde, für die er sich selber hingegeben hat, für seine Gemeinde. Er hat sie sich erkauft, teuer durch sein Blut, damit sie hier auf Erden ein helles Licht ist, ein würziges Salz, erkennbar, sichtbar, Zeugnis ablegen von der Gnade Gottes und von seiner Herrlichkeit und seiner Heiligkeit. Wir lesen davon in Epheser 5, 25 bis 27, wo es heißt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte. Sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Meine lieben Freunde, das will der Herr für seine Gemeinde. Er will eine heilige Gemeinde, eine reine Gemeinde, eine gesunde Gemeinde. Und deshalb ist dieses Thema so wichtig. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir uns wohlfühlen in der Gemeinde, sondern es geht um ihn. Unser Wohlfühlen ist ein Nebenprodukt dessen, was wir tun, wozu der Herr uns berufen hat, wozu er seine Gemeinde baut. Und in 1. Timotheus 3,15 lesen wir Folgendes. Paulus schreibt hier an seinen jungen Freund, seinen Vertrauten Timotheus, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, dass die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Es gibt also eine klare Vorstellung, wie Gemeinde aussehen soll, wie man sich verhalten soll und wie die Gemeinde dahin wächst, dass sie, wie es hier heißt, eine Grundfeste, ein Pfeiler der Wahrheit ist. Und zwar Gottes Wahrheit. Nicht irgendeine Wahrheit, sondern Gottes Wahrheit, so wie er sie definiert. Wie entstand die Gemeinde in Thessalonich? Das ist ganz wichtig, um zu verstehen, was dann in dem Brief genannt wird, um es in seinem vollen Umfang, seinem Gewicht zu erkennen. In Apostelgeschichte 17, Vers 1 lesen wir, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie auch nach Thessalonich, und zwar Paulus und seine Begleiter. Verse 5 bis 6 dann sehen wir, was passiert in Thessalonich, nachdem sie das Evangelium verkündigen. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf, brachten die Stadt in Aufruhr und traten vor das Haus Jasons und suchten sie vor das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Das ist die Geburtsstunde der Gemeinde in Thessalonich. Das wäre wie, wenn jetzt hier eine Menge Leute mit Knüppel und Stöcken reinkommen würden, weil sie uns übel gesinnt sind. So ging's los. Das war der Anfang, die Geburtsstunde der Gemeinde in Thessalonich. Verse 10. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas fort nach Beröa. Es wird zu brenzlig. Hier geht's um Leben und Tod. Und Paulus und Silas müssen flüchten und um ihr Leben fürchten. Und was geschieht, als sie in Beröa ankommen? Vers 13. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und beunruhigten und erregten die Volksmengen. Mann, ich kann euch eins sagen. Die Leute in Thessalonich waren giftige Hunde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Immer darauf aus, wie sie die Christen packen, beißen, verletzen können. Und nicht genug, dass sie in ihrer eigenen Stadt diesen Aufruhr herbeiführen. Nee, als sie hören, dass sie woanders sind, ziehen sie auch dahin. Warum? Weil die Botschaft ihnen so durchs Herz gedrungen ist. Und es gibt nur zwei Reaktionen auf das Evangelium. Entweder die Leute tun Buße und kehren um, so wie die Thessalonicher, oder sie reagieren so wie die anderen Leute in Thessalonich. Das ist förmlich zerreißt. Weil ihre Sünde offenbar wird und sie es nicht ausstehen können, dieses zu hören. Und ich kann euch schon vorweg sagen, wenn unser Evangelium so harmlos ist, dass jeder sich wohlfühlt, dann stimmt irgendetwas nicht. Du findest nirgends in der Bibel eine derartige Evangeliumsverkündigung. Entweder wollen sie den Leuten ans Leder oder sie bekehren sich. Die Propheten haben sie umgebracht. Die Apostel haben sie umgebracht. Stephanus, ein Abgesandter der Apostel, haben sie umgebracht. Und unseren geliebten Herrn Jesus Christus haben sie, nachdem sie ein paar Tage vorher Hosianna gerufen haben, auch umgebracht und geschrien, kreuzigt ihn. Das Evangelium ist nicht neutral. Gottes Wort bewirkt immer, wozu er es aussendet. Zum Guten wie zum Bösen. Aber Gottes Wort wirkt. Die Gemeinde kannte von Anfang an nichts anderes als Verfolgung und Drangsal und Bedrängnis, nicht nur ausgelacht werden oder ein bisschen zurückgesetzt werden, sondern da ging es ans Eingemachte. Von Anfang an, und das müssen wir wissen, wenn wir nachher lesen, was Paulus ihnen schreibt. Und wir müssen auch wissen, dass Paulus, man nimmt dann 3 Wochen bis 2 Monate nur in dieser Gemeinde war. Dann musste er fliehen. Dann war Aufruhr in der Stadt. Und das ist schon erstaunlich. 3 Wochen bis 2 Monate wurde diese Gemeinde von Paulus unterrichtet und hat so ein Fundament gekriegt und so ein leuchtendes, strahlendes Zeugnis erhalten, wie wir gleich lesen werden. Das nennt man Effizienz, hä? Würden wir uns das nicht wünschen, in 2 Monaten solche Gemeinden gründen zu können? Nun, passt auf, wie das zustande gekommen ist. Welche Voraussetzungen da waren, die das unterstützt haben. Nicht, dass er jetzt nach Hause geht und sagt, das ist eine Erfolgsgarantie, wir gehen jetzt raus und in 2 Monaten muss es auch so sein, aber dass er wieder Vertrauen schöpft in Gott, sein Wort, seine Kraft, seine Macht, die Herzen verändert. Und zwar radikal. Absolut radikal. Wie sieht denn die Gemeinde aus? Wie beschreibt er sie? 1. Thessalonicher, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5, ist quasi eine Zusammenfassung all dessen, wofür die Gemeinde in Thessalonich steht. Und es heißt dort: Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, unablässig gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Jung und zart, wie diese Gemeinde war, hat sie doch bereits trotz all dieser Anfechtung und Bedrängnis Werke des Glaubens. In dieser Gemeinde passiert das, was wir in Epheser 2,10 lesen, dass wir sein Werk sind, bereitet zu guten Werken, die er zuvor vorbereitet hat, damit du und ich in diesen Werken wandeln. Und offensichtlich ist das der Fall gewesen. Paulus lobt sie dafür, dass sie Werke des Glaubens haben. Und der Glaube hat immer Werke. Jakobus sagt, zeig mir deinen Glauben ohne Werke. Glaube ist sichtbar. Glaube ist sichtbar. Wir werden das nachher auch noch sehen. Gott hat Werke vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln, weil er durch diese Werke verherrlicht wird. Schlicht und einfach. Es geht immer um ihn. Es geht immer um ihn. Und dann gibt es auch Bemühungen der Liebe bei diesen Thessalonichern. Jesus sagt seinen Jüngern in der Abschiedsrede, Johannes 13 bis 17, Kapitel 14, 3-mal, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Das ist nicht eine Aufforderung, das ist eine Feststellung. Liebe, wer sagt, er liebt Jesus Christus und seine Gebote nicht hält, wem es völlig egal ist, ob man das jetzt so oder so macht, drückt damit schlicht und einfach aus, dass er ihn nicht liebt oder dass seine Liebe ziemlich erkaltet ist. Wiederum, zuallererst beginnt es bei mir. Prüfe ich mich doch zuerst selbst, wie ich es mit den Geboten Christi halte. Liebe in der Schrift ist nicht dieses Gefühl im Bauch, okay? Hat nichts mit Sympathie zu tun, sondern Liebe in der Schrift zeigt sich immer anhand dessen, was ich tue oder eben nicht. Liebe ist eine Tat. Und Liebe ist auch das größte Gebot. Den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Kraft und ganzer Seele. Und das zweite ist ihm gleich, den Nächsten lieben wie sich selbst. Und diese Liebe ist opferbereit. Und Jesus hat uns das vorgemacht, wie diese Liebe aussieht. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er etwas tat, nämlich hat seinen einzigen geliebten Sohn hingegeben. Und Johannes 15,13, wiederum die Worte Jesu an seine Jünger. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Liebe ist praktisch. Liebe handelt. Und Liebe handelt in Übereinstimmung mit Gottes Geboten. Und Liebe wartet nicht nur passiv rum, sondern sie sucht nach Möglichkeiten. Oder wie es hier formuliert wird, Bemühungen der Liebe. Es ist nicht einfach, ja, mal schauen, ob ich vielleicht was machen muss, sondern man streckt sich förmlich danach aus, Liebe zu üben am Nächsten. Der dritte Punkt, ausharrende Hoffnung auf Christus. diese junge Gemeinde, und wir werden das auch noch sehen, war geprägt von einer ganz klaren eschatologischen Hoffnung. Von einer Hoffnung, dass Christus wiederkommt. Eine Hoffnung, von der 1. Johannesbrief berichtet, 1. Johannes 3, 1 bis 3, wir sind Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wenn er kommt, wenn er wiederkommt, wird es aber offenbar. Und dann schlussfolgert Johannes, jeder aber, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Und deshalb, meine lieben Freunde, Wachstum, Lebendigkeit, gesunde Gemeinde beginnt bei mir. Reinige ich mich? Bewirke ich mein Heil mit Furcht und Zittern, wie es Paulus in Philipper 2,12 schreibt? Im Hinblick auf das Kommen Jesu? Und ist es das, was mich motiviert, auszuharren in Bedrängnis, so wie die Gemeinde hier? Ganz abgesehen davon, stell dir mal vor, du würdest einen Brief an eine Gemeinde wie die Thessalonicher schreiben, von denen du weißt, dass sie von Anfang an verfolgt, bedrängt, drangsaliert wurde. Was würdest du so einer Gemeinde schreiben? Ich meine, wie würdest du sie trösten? Das ist eine ganz praktische Frage. Es gibt viele Leute, die niedergeschlagen sind, aufgrund von Umständen, innere oder äußere. Wie tröstest du sie? Paulus tröstet sie mit dem Trost, mit dem er selbst getröstet wurde. Schlag mal kurz 2. Korintherbrief auf. 2. Korintherbrief, in den Versen 3 bis 7, kommt zehnmal das Wort Trost vor. Und Paulus schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden. Trost, wahren Trost, kommt letztendlich von Gott. Und wir sind gute Tröster, wenn wir die Leute wieder hin zu Gott führen, dass sie wieder Mut fassen in seinen Zusagen, in seinen Verheißungen. Und Paulus berichtet im 2. Korintherbrief von vielen Dingen, die ihm ans Herz gingen. Er berichtet von seinen Problemen, von Kämpfen, die er hatte. Im Vers 8 schreibt er, dass er manchmal sogar fast am Leben verzweifelt ist. Er war nicht ein Alpha-Tier, ein Überapostel, an dem alles einfach abprallte. Er war ein Mensch wie du und ich. Und er brauchte Trost. Und darin, wo er getröstet wurde, konnte er wiederum andere trösten in all ihrer Bedrängnis. Und wenn Paulus den Thessalonichern nun diesen Brief schreibt, müssen wir davon ausgehen, dass auch er viel Trost in der Wahrheit fand, dass Gott, dass Jesus Christus wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Weil das ist die Hauptaussage vom Thessalonicher Brief. Erster und zweiter geht es in erster Linie darum, Christus kommt wieder. Hart aus, bleibt dran, gebt nicht auf. Aber wir können nur trösten mit dem Trost, den wir selber erfahren haben. Und pass auf, was du betest. Wenn du ein Tröster werden willst, wird es nur über die Schiene gehen, dass Gott dich in Situationen führt, wo du Trost brauchst, damit du nachher ein besserer Tröster wirst. Das kannst du nicht lernen in der Schule. Das lernst du nur in der Schule des Lebens bei Gott selbst. Und Paulus tröstet diese Gemeinde, indem er ihnen aufzeigt, es gibt eine zeitliche Komponente und es gibt eine ewige Komponente. Und richtet euren Blick auf das, was wirklich zählt. Wiederum 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 16, schreibt Paulus, deshalb ermatten wir nicht. Warum schreibt er deshalb, ermatten wir nicht? Ganz einfach, weil sie manchmal kurz davor standen zu ermatten. Die Flinte ins Korn werfen wollten. Dachten, ach, ich kann nicht mehr. Warum ermatten sie nicht? Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser Innerer Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht. Und das ist zugegebenermaßen oft schwierig, oder? Nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Es vergeht. Aber das, was man nicht sieht, ewig. Und wir werden die Ewigkeit beim Herrn verbringen. Für jeden von uns gilt, das Beste kommt erst noch. Egal, was für dich das Beste hier ist, das wirklich Beste kommt erst noch. Und im Hinblick darauf sollen wir unser Leben leben, so wie wir es von Jesus Christus lesen in Hebräer 12, der die vor ihm liegende Schande nicht achtete, um der Freude willen, die kommt. Und meine lieben Freunde, wie die Thessalonicher müssen wir lernen, zu unterscheiden zwischen zeitlicher Bedrängnis, die uns ein über die Maßen ewiges Gewicht an Herrlichkeit bewirkt, und das richtig gewichten. Sonst werden wir aufgeben, sonst werden wir nicht diese Früchte erkennen von Werken des Glaubens, Bemühungen der Liebe, Ausharren in Hoffnung, sondern Werke des Glaubens, wir werden uns drücken davor, irgendetwas zu tun, Bemühen und Liebe schon gar nicht, weil das riecht nach Arbeit oder da könnte man verletzt werden. Und Hoffnung, naja, das ist so irgendetwas Vages am Horizont dann bloß noch. Aber nicht, wenn wir wirklich in diesen Dingen gewurzelt sind. Und wie werden wir gewurzelt in diesen Dingen? Es hat eben mit dem Wort Gottes zu tun. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2,13, und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Gottes Wort wirkt. Das Evangelium hat Kraft. Das ist das Wort, das die Apostel nach Thessalonich gebracht haben. Und lass mich eine kurze Frage stellen. Gehen wir mal davon aus, du wohnst da, wo du wohnst, seit 10 Jahren. Du hast einen Nachbar, bist noch nie an ihn rangekommen mit dem Evangelium. Und jetzt kommt er plötzlich eines Morgens zu dir. Er trefft euch zwischen Tür und Angel und er sagt, völlig aus dem heiteren Himmel heraus, hör mal zu, mein Freund, du hast doch diesen Fisch. Sticker hinter auf deiner Stoßstange. Du bist doch Christ. Ich sehe euch ja immer Sonntagmorgen früh, wenn wir noch schlafen, wie ihr abrauscht in die Gemeinde. Jetzt nimmt's mich doch wunder. Worum geht's überhaupt? Was ist deine Hoffnung? Warum macht ihr das? Aber ich habe nicht viel Zeit. 5, 10 Minuten Maximum. Boom. Deine Chance. Kannst du ihm das Evangelium erklären? Frag dich mal, 10 Minuten, das Evangelium, was glaubst du? Nicht einfach nur, ja, das, was in der Bibel steht, okay, was steht denn drin? Ja, über Jesus, okay, was steht über Jesus? Was ist das Evangelium? Was ist diese Botschaft, dieses Wort Gottes, das wirkt, das Leben verändert? Die Zeit erlaubt es nicht, das durchzuspielen, wir können es in der Pause kurz machen, wenn ihr möchtet. Macht es in eurer Gemeinden, macht es für euch selbst. Ich meine es ernst. Versuch mal kurz, prägnant, auf den Punkt zu definieren, zu erklären, was ist die frohe Botschaft? Was ist das Evangelium? Weil es ist Gottes Wort, das wirkt. Es ist seine Kraft, die Leben verändert. Und die Merkmale dieses Wortes, die lesen wir in 1. Kapitel 1, 5 wiederum. Steht in enger Verbindung, ist quasi die Klammer 1, 5 und 2, 13. In 1, 5 schreibt er, denn unser Evangelium war nicht bei euch in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wort Gottes ist immer begleitet von Kraft. Denn es ist Gottes Wort. Römer 1,16 schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung, zuerst der Juden, dann auch der Heiden oder Griechen, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Es ist eine Kraft Gottes im Evangelium drin. Und wo das Wort ist, da ist auch immer der Geist Gottes und das Wort Gottes, die wirken immer Hand in Hand. Denn ohne den Geist Gottes verstehen wir überhaupt nicht, worum es geht. 1. Korinther 1 und 2 sagen, der natürliche Mensch versteht nichts von geistlichen Dingen. In dem Sinne war auch bei den Thessalonichern das Wort klar, die Kraft war da, die wirkte, der Geist war da. Der Geist, von dem wir in Apostelgeschichte 1,8 auch lesen, nachdem die Jünger zu Christus kommen und er ihnen sagt, wartet in Jerusalem, bis der Geist auf euch kommt und ihr Kraft empfangt. Geist Gottes, Wort Gottes gehören zusammen. Der Geist ist der Autor des Wortes Gottes. Er ist unser Lehrer, er ist der, der uns in alle Wahrheit führt. Und wo das Wort Gottes gepredigt, gelehrt wird, in Treue und in Klarheit, ist auch der Geist. Und es bewirkt Gewissheit. Es kommt in Gewissheit und es wirkt auch Gewissheit. Es ist eine Botschaft, der wir uns nicht zu schämen brauchen. 2. Timotheus 1,7 schreibt Paulus wiederum an seinen geliebten Freund, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, nicht aus eigener, nach Gottes Kraft. Aber es gibt nichts, dessen wir uns schämen müssen. Wir sollen das Evangelium klar und deutlich weitergeben, weil darin liegt die Kraft letztendlich. Diese Botschaft, dieses Evangelium, diese gute Nachricht, nämlich dass es Rettung gibt für Sünder und Kraft, wie wir hier gerade auch gelesen haben, von Gott, damit wir ihm vom Herzen dienen können. Dieses Wort in Zusammenarbeit mit dem Geist Gottes ist eben weder eine Empfehlung noch ein gut gemeinter Ratschlag, sondern es kommt in Gewissheit als das autoritative, irrtumslose, fehlerlose, allgenügsame Wort Gottes, das wirkt. Das Wort wirkt. Es ist, wie es Hebräerbrief sagt, ein zweischneidiges Schwert und offenbart eben die Gedanken und Gesinnung des Herzens. Deshalb bewirkt es entweder Buße oder Rebellion, wie wir gesehen haben in Apostelgeschichte 17. Wenn plötzlich der Finger auf die wunde Stelle gelegt wird, dann brichst du entweder zusammen vor dem Herrn, oder du erhebst deine Faust gegen ihn und rebellierst. Aber das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, nicht irgendwie ein Spielzeugdolch aus Gummi, okay, mit dem die Kinder rumspielen. Es gibt nichts Vergleichbares zu der Schärfe des zweischneidigen Schwertes Gottes. Das ist es, und das ist es, wozu wir berufen sind, es zu ergreifen, wie es in Epheser 6,17 heißt. Das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Es ist da. Und wir sind zum Kampf berufen. Aber du musst dieses Schwert selber ergreifen. Es springt nicht einfach in deine Hand. Du musst es nehmen. Du musst dich üben. Du musst Trainingseinheiten halten im Wort Gottes. Du musst es ergreifen, wie es in Kolosser 3,16 heißt. Lass das Wort Gottes ab und zu, wenn es keine Umstände macht und dich nicht in eine unangenehme Situation bringt, ein wenig unter dir oder in dir wohnen. Lass es reichlich in dir wohnen. Nicht Urlaub machen, nicht zu Besuch kommen, wohnen. Das ist da, wo es hingehört. Glaube das Wort und seine Kraft. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Denn alle Schrift, alle, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zu jeder Zeit, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet ist. Frage: Was brauchst du mehr als zu jeder Zeit, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet zu sein? Mir fällt nichts ein. Gottes Wort ist uns dazu gegeben. Und gemeinsam mit dem Geist, der uns in alle Wahrheit führt, ein Geist, der nicht ein Geist der Furchtsamkeit ist, sondern der Kraft und der Liebe, sind wir berufen, Gott zu dienen, sein Evangelium treu zu verkünden. Und wir dürfen auf die Hilfe des Geistes zählen. Wir müssen sogar mit ihr rechnen, denn wo der Geist Gottes nicht ist, da ist es so, wie wir es im Korintherbrief in den ersten 2 Kapiteln lesen, aber für uns gilt 1. Korinther 2, 12, wo es heißt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir erkennen, was wir von ihm bekommen haben. Die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Aber wir haben nicht diesen Geist. Wir haben nicht den Geist des natürlichen Menschen der Welt, sondern wir haben den bekommen, der uns zeigt, was uns von Gott geschenkt ist. Und ihr habt in euren Programmheften hinten drin 10 Dinge, die ihr wissen müsst, die ihr bereits bekommen habt. Weil oft haben wir den Eindruck, uns fehlt irgendetwas. Ich kann das doch gar nicht machen. Und wir beten oft um Dinge, dass Gott sie uns gibt. Dabei hat er sie uns längst gegeben. Und sagt nur noch jetzt, übe dich in diesen Dingen. Was haben wir denn alles bekommen? Und ich sage euch eins, nehmt euch Zeit, diese Verse zu studieren. Lest sie im Kontext. Und es ist absolut überwältigend. Epheser 1, 3, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen. Nicht einigen, jeder geistlichen Segnung. Römer 5, 5, die Liebe Gottes, ach, wie oft beten wir, Herr, gib mir mehr Liebe. Nein, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Sie ist, ihr habt sie bekommen. Epheser 1, 13 bis 14, den Heiligen Geist, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das Erbe, die Hoffnung ist sicher, es ist gewiss. Johannes 14, 16 bis 18, wir haben einen Beistand gekriegt, der in Ewigkeit bei uns ist. Wie oft denkt ihr, ach, wäre ich doch zur Zeit von Jesus hier gewesen und hätte ich ihn sehen können. Glaubt mir, es geht uns viel besser heute. Weil damals konnten nur die Leute, die unmittelbar bei ihm als Person waren, Anteil haben daran. Aber jetzt hat er uns seinen Geist gegeben, der immer bei uns ist. Und er schließt diesen Gedanken mit folgenden Worten ab an die Jünger. Er sagt, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann diese Worte Jesu an seine Jünger. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Wenn Jesus in Matthäus 28 sagt, siehe, ich bin bei euch alle Zeit, meint er das auch so? Er ist zu dir, zu mir gekommen, in seinem Geist, in seinem Beistand, der immer bei uns ist und uns in alle Wahrheit führt und uns die geistlichen Dinge offenbart, damit wir sie erkennen können. 2. Petrus 1, 3 bis 4, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Wir haben erst die Hälfte der Liste durch. Du hast alles bekommen, was zu einem Gott wohlgefälligen Wandel dient. Alles. Du hast die großen und kostbaren Verheißungen bekommen. Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden, gestärkt durch sein Wort und sein Geist. Titus 2,12, die Gnade Gottes ist erschienen, nicht nur um uns zu erretten, sondern es ist auch die Gnade Gottes, die uns erzieht. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. In dieser verrückten, verdrehten Welt, in der wir leben. Hast du alles bekommen, um so zu leben, wie Gott es möchte, damit er geehrt wird? Johannes 1,16, in Bezug auf diese Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Und weißt du, was nachher kommt? Gnade. Und weißt du, was nachher kommt? Gnade. Alles ist Gnade. Von deiner Errettung über deine Heiligung bis dahin, dass wir das Ziel erreichen, unsere Hoffnung, ist alles Gnade Gottes. Gott errettet vollkommen von A bis Z. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und wir haben alles in ihm. Wir haben alles bekommen. 2. Timotheus 3,16 haben wir schon gelesen, beziehungsweise gehört. Wir sind zu jeder Zeit, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet durch das Wort Gottes. Matthäus 28, bevor Jesus die Jünger hinaussendet und sagt, geht und macht zu Jüngern, setzt er eine Klammer. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und am Schluss, und siehe, ich bin bei euch. Und deshalb, meine lieben Freunde, geht und macht Jünger. Vielleicht erinnerst du dich, als du ein kleiner Junge warst. Ich kann mich daran erinnern. Ich bin nicht in der Stadt groß geworden. Bei uns in der Nähe war ein Wald. Und naja, da gibt es natürlich Mutproben. Und geh mal nachts, Leermond, finster, wie finster nur sein kann, alleine durch den Wald. Muss schauen, dass du 2 oder 3 Paar extra Unterhosen mit dabei hast. Könnte hilfreich sein. Ist nicht angenehm, okay? Und was wünschst du dir mehr als alles andere in dem Moment, wo du diese Strecke zurücklegen musst? Was wünschst du dir mehr als alles andere? Ach, wäre doch, weiß ich, meine Mama da. Oder vielleicht doch besser Papa oder mein großer Bruder. Aber du wünschst dir irgendjemand, der den Weg mit dir geht, weil du Angst hast. Und Jesus sagt den Jüngern in Johannes 16, 33, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Genau wie wir es gelesen haben von den Thessalonichern. Aber seid getrost. Warum? Worin sollen wir Trost finden? Denn ich habe die Welt überwunden. Und dieser, der die Welt überwunden hat, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, ist immer bei euch. Und deshalb dürfen wir gehen. Und nur deshalb fordert er uns überhaupt auf zu gehen. Denn Römer 8, 32 sagt, meine lieben Geschwister, ich hoffe, dass wir uns von diesen Worten ernähren. Dass sie sind, wie, dass uns darüber freuen, wie einer, der große Beute macht. Dass wir sie verschlingen wie ein Festmahl und uns daran laben. Und gerade das hier in Römer 8, 32, wo es heißt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich glaube, wir vergessen oft, wie reich beschenkt wir sind von Gott. Dabei gibt er uns seinen Geist, damit wir erkennen, was uns von ihm geschenkt ist. Das ist nur ein kurzer Auszug, diese 10 Punkte. Aber es ist so wichtig zu erkennen, dass Gott nichts von dir oder mir fordert, wozu er uns nicht zuvor ausrüstet und befähigt. Denn sonst könnten wir uns ja rühmen. Aber 1. Korinther 1, die Verse 28 bis 31 sagen, aller Ruhm gehört Gott. Er hat uns errettet. Er hat uns ausgerüstet. Er hat uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Er hat sogar die Werke vorbereitet, Werke des Glaubens, damit wir in ihnen wandeln. Ausgerüstet durch das Wort Gottes, das uns befähigt, damit ihm und ihm allein aller Ruhm gebührt. Hüten wir uns also davor, fahrlässig mit dieser Botschaft umzugehen, denn es ist eine lebensspendende Botschaft. Es ist eine Botschaft, von der wir lesen, 2. Timotheus 2,15. Befleißige dich, hört sich wieder nach Trainingseinheit an, nach Blut und Schweiß. Weiß nicht, wer von euch Leistungssport betrieben hat. Das ist eine gute Sache. Befleißige dich. Dich selbst. Beginnt immer bei mir. Befleißige dich, nicht zuerst alle deine Geschwister zurechtzuweisen, sondern dich selbst, Gott, nicht den Menschen, als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, weil er das Wort der Wahrheit recht teilt, weil er nicht Angst hat vor den Menschen, weil er sich nicht schämt, wie Paulus sagt in Römer 1,16, sondern das Evangelium treu verkündigt. Hüte dich auch davor, das Evangelium zu verfälschen. Galaterbrief hat Paulus ganz klare Worte, wie er darüber denkt. Galater 1, ab Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigten, außerdem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Ich kann das Evangelium nicht anpassen, mundgerecht machen, wie es mir gerade passt. Ich bin nur ein Empfänger. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Die Botschaft haben wir empfangen von Gott selbst. Wir sind nur Überbringer. Wir dürfen nicht dran rumschrauben. Wir dürfen nicht meinen, wir müssen daran rumfeilen, damit es effizienter wird oder relevanter wird. Gottes Wort ist Gottes Wort. Es ist immer relevant. Und es wirkt, weil es Gottes Wort ist. Und es wirkt, wozu Gott es sendet, nicht wozu ich es benutzen möchte. Die richtige Botschaft ist von grundlegender Wichtigkeit. Und Verfälschung kann in beide Richtungen gehen. Liberalismus, dass alles plötzlich okay ist, oder Gesetzlichkeit, dass man auf Dingen rumreitet, von denen Gott überhaupt nichts sagt. Beides ist falsch. Beides ist ein falsches Evangelium. Liberalismus und Gesetzlichkeit ist gleichermaßen ungesund und führt zu einem Evangelium, das in den Ohren kitzelt. Ob du nun gekitzelt werden möchtest in deiner Selbstgerechtigkeit und dir auf die Schulter klopfen willst, wie toll du doch bist und wie viel besser als die anderen, oder ob du gekitzelt werden möchtest in deinem, ich habe Freiheit, alles zu tun, was ich will, denn Gott ist ja ein gnädiger Gott und vergibt, spielt keine Rolle. Es ist beides ungesund, es ist beides ein anderes Evangelium und wir müssen uns davor hüten, denn die Kraft liegt im Wort. Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt kommt nicht aus der Zeitung, oder aus den neuesten Methoden zum Thema Gemeindewachstum, sondern die Predigt kommt aus dem Wort. Der Glaube aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort. Wie aber sollen sie glauben, wenn jemand kommt und verkündigt? Oder wie sollen sie glauben, wenn jemand kommt und ein anderes Evangelium verkündigt? Weil man meint, das sei ein besseres, weil man meint, Gott hätte doch ein paar Fehler gemacht und ist jetzt auf unsere Unterstützung angewiesen. Meine lieben Freunde, die Aufgabe, zu der wir berufen sind, ist nicht so schwierig. Das Schwierige daran ist, ihr treu zu bleiben. Nicht Angst zu haben vor Menschen und ihren Reaktionen, die doch, wie wir auch gesehen haben, manchmal sehr heftig ausfallen können. Und deshalb braucht es dieses Wort. Und eine gesunde, lebendige, wachsende Gemeinde ist allen voran eine Gemeinde des Wortes Gottes. An allererster Stelle eine Gemeinde des Wortes Gottes. In den Pastoralbriefen, wo es um die Gemeinde geht, finden wir das Wort gesund, Hygieio, wir leiten Hygiene davon ab, mehr als irgendwo anders. Im Timotheusbrief 4-mal, Titusbrief 5-mal, und es geht immer um gesunde Lehre. Denn die gesunde Lehre ist die Voraussetzung für Lebendigkeit, geistliche Lebendigkeit. Hunger nach Gottes Wort, wie wir es in 1. Petrus lesen, wir sollen begierig sein nach der unverfälschten Milch, damit wir durch sie wachsen. Und Petrus schreibt auch von lebendigen Steinen. Lebendig, gesund, Wachstum hängt alles zusammen. Und wisst ihr, wann wir wachsen? Wenn wir begierig sind nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Wenn du geschmeckt hast die Güte des Herrn. Mein lieber Freund, Gott ist ein guter Gott. Er hat seinen Sohn hingegeben. Er hat seine Liebe gegen uns bewiesen. Mehr als irgendetwas. Ich bin Vater von 6 Kindern. Ich kann euch eins garantieren. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, nicht im Entferntesten, eins meiner Kinder hinzugeben. Schon gar nicht für eine elende, sündhaftige Bande, wie die Menschen es sind, die Gott dauernd ins Angesicht widerstehen und ihn nicht gesucht haben. Ich würde nie auf die Idee kommen, so etwas zu tun. Zweifle nicht an Gottes Güte. Erkenne, was er dir alles gegeben hat. Erkenne, was für ein Vorrecht es ist, ihm zu dienen, so wie er es sagt. In der Lehre gewurzelt zu sein, um hinzuwachsen zu ihm, um ein Zeugnis zu kriegen, dass da Werke des Glaubens sind, Bemühungen der Liebe, Ausharren der Hoffnung. Und das ist nur die Kurzzusammenfassung. Es kommt noch mehr. Es wird in den folgenden Versen noch deutlicher beschrieben, wie diese Werke aussehen. Aber das im nächsten Vortrag oder in der nächsten Trainingseinheit. Okay? Nehmt diese Dinge an und trainiert. Lass mich zum Abschluss beten. Vater, vergib, wenn wir deine Güte nicht erkennen. Wenn wir denken, du bist ein fordernder Gott, der Dinge von uns erwartet, die zu schwer sind oder die wir nicht tragen könnten. Herr, du selbst hast uns den Weg bereitet. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du bist gekommen, damit wir Leben haben im Überfluss. Und hast uns deinen Geist gegeben, damit wir erkennen, was uns geschenkt ist von dir. Lass es uns ergreifen. Lass uns treue Arbeiter sein, die uns bewähren und uns des Evangeliums nicht schämen, sondern es kennen und treu verkündigen. Zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen.